Heute bei «Apropos» allein gegen fast alle.
Wenn sie alle große, große Umweltverbände gegen sich haben, also alle, absolut alle gegen sich haben, gibt es viele Menschen, die gar nicht begreifen, wieso sie gegen so ein Stromgesetz sind.
Am 9. Juni stimmen wir über das neue Stromgesetz ab. Und zwar machen wir das wegen einer Frau.
Meine zwei einzigen Prioritäten sind der Natur- und der Tierschutz. Und für das stehe ich ein.
Ohne Vera Weber von der Fondation Franz Weber hat das Referendum gegen das Gesetz kaum gegeben.
Es ist ein absoluter Hohn und ein Unsinn und absurd und grotesk, Wälder zu roden, Natur zu zerstören, um das Klima zu schützen.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Naturschützerin in die Politik einmischt. Was stört Vera Weber am Stromgesetz, das ja eigentlich erneuerbare Energien fördern will? Was kostet sie ihren Kampf für die Natur? So ganz grundsätzlich. Larissa Rien, die Bundeshauschefin von Tamedia, war mit Vera Weber unterwegs. Von der Giesbachfall im Berner Oberland bis nach Neuenburg. Heute erzählt sie es davon, in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Larissa.
Hallo Philipp.
Larissa, du bist mit der Vera Weber unterwegs gewesen. Ich habe es gesagt, eine der bekanntesten Naturschützerinnen der Schweiz. Und zwar in einem Auto. Was fährt Vera Weber?
Ein weisses Cabriolet von Saab.
Ja, das muss ich sagen. Ich fahre Auto, aber mein Auto ist alt.
Also ein älteres Modell in dem Fall.
Ja, genau. Also sie betont auch, sie hat Occasion schon gekauft und das sei also 14-jährig. Und sie fahre wirklich nur mit dem Auto, wenn es mit dem Zug viel länger touri. Und das ist bei unserer Strecke der Fall gewesen, weil wir in ein sehr weit abgelegenes Gebiet vom Kanton Neuenburg gefahren sind, wo ein Windpark geplant ist. Und da hat es wirklich etwa 5 Stunden gebraucht mit dem ÖV. Und was man auch noch muss wissen, ist, dass das Hotel, das Giesbach-Hotel, wo sie leitet, das liegt sehr abgelegen und vor 10:30 kommt dort gar kein Zug an.
Das heisst, wenn eine Umweltschützerin auch mal ein Auto hat, in dem Fall ein weisses Cabriolet von Saab, dann hat das manchmal einfach ganz praktische Gründe.
Ja, genau.
Und genau dort hat eure Autofahrt auch angefangen, oder am Prinzensee, in dem Grand Hotel?
Ja, also um genau zu nehmen, hat sie mich schon am Bahnhof abgeholt in Brienz, weil ich eben mit dem ersten Zug gar nicht pünktlich im Giesbach angekommen wäre. Aber nachher sind wir dann im Giesbach wieder losgefahren.
Der Ort Giesbach beim Brienzensee, der ist, glaube ich, wichtig, um die Vera Weber zu verstehen.
Genau, und zwar geht es dort nicht nur um das altehrwürdige Hotel mit seinen 72 Zimmern, sondern es geht auch um eine 22 Hektare grosse Wald- und Parkanlage, die rund um das Hotel herum ist. Und das gehört für Frau Weber alles untrennbar zusammen.
Giesbach hätte niemals diese Strahlkraft, wenn es nur ein Hotel wäre. Es ist ein Naturschutzgebiet sozusagen.
Also der Park Ranger, der Tom Herren, der ist auch eine von der wichtigsten Bezugspersonen von der Vera Weber. Der hat erzählt, dass sich daran eben auch ihre grosse Hartnäckigkeit zeigt. Weil sie weiss genau, wo jeder einzelne antike Sessel soll stehen. Und er hat eben auch gesagt, sie hätte wie ein inneres Bild von Giesbach. Und sie würde nicht zulassen, dass auch nur Teil vom Wald abgeholzt werden. Also sogar wenn man etwas muss machen gegen Steinschlagmassnahmen, dann tut sie lieber zusätzlich aufforsten, als irgendwie ein Gitter über die Pflanzen zu spannen oder einen Schutzwald zu bauen, weil sie das eben als störenden Eingriff in die Natur empfindet.
Sie selber kommt recht ins Schwärmen, wenn sie vom Wald rund um den Giesbach erzählt.
So immer in einem Wald, also aus dem Haus direkt in den Wald zu können, das war natürlich für mich ein Paradies. Also es ist die Düfte, das Moos, eben die Düfte der verschiedenen Jahreszeiten, das Gestein, die wunderschönen Bäume, uralte Bäume. unglaublich reiche Boden vom Wald. Das hat mich immer fasziniert. Also ich bin manchmal wirklich lange auf dem Boden gesessen und hab sie so weich wie ein Sofa auf diesem Waldboden.
Hat sie das Hotel und den Park von ihren Eltern übernommen?
Ja, genau. Eben, es ist immer noch eigentlich relativ gleich geblieben. Sie sagt auch, am Hotel selber müssen wir nicht gross etwas verändern. Das sei gut so, wie es ist. Eben auch der Wald rundum und alles, das sei gut so als Ganzes. Sie ist dort aufgewachsen. Sie hat schon früher im Hotel mitgeholfen und ist damals eben auch sehr lange im Wald spazieren mit dem Hund von ihrem Onkel. Eigentlich jeden Tag. Mehrere Stunden?
Ja. Ja, mit so einem großen Hund kann man nicht nur 10 Minuten, es war ein Rottweiler, kann nicht nur 10 Minuten spazieren gehen.
Sie haben nicht nur das Hotel von ihren Eltern übernommen, sondern auch alles andere, haben wir das Gefühl. Auch ihre Eltern waren sehr aktiv im Naturschutz.
Genau, und weil sie so aktiv waren, sind sie selten daheim gewesen. Das heisst, die Tochter hat viel Zeit allein verbracht, viel Zeit in der Natur eben auch. Sie ist früher selbstständig geworden, sie hat viel im Hotel mitgeholfen. Und die Eltern haben Vera Weber auch das Gefühl gegeben, dass sie immer noch ein bisschen mehr tun, immer noch ein bisschen mehr leisten sollte für die Natur. Und sie sagt darum auch, ihre persönliche Hintergrund hätte sicher damit zu tun, dass sie heute die grösste Angst hat nicht irgendwie vor Drohungen, die sie überkommt als Naturschützerin oder so, sondern davor, dass sie nicht genügt, dass sie ihren Job nicht gut genug macht. Sie hat von ihren Eltern nicht nur das Hotel, sondern auch eine Stiftung übernommen, die Fondation Franz Weber. Und die hat in der Schweiz 12 Angestellte, international noch mehr. Und Vera Weber managt die Stiftung neben ihrem Job als Hoteldirektorin.
Du hast gesagt, die Stiftung heisst bis heute Fondation Franz Weber, also der Name von ihrem Vater ist immer noch sehr präsent. Was hätten Sie für ein Verhältnis zu Ihrem Vater?
Der Vater war in der Schweiz sehr bekannt gewesen. Ich sage, er war es, weil er 2019 gestorben ist, mit über 90 Jahren. Er hat den grössten Teil von seinem Leben dem Kampf für die Natur gewidmet und er hat auch Mengen von diesen Kämpfen tatsächlich gewonnen. Also er war einflussreich gewesen, aber er hat eben auch als laut und aufbrausend gegolten. Und sie wird ständig mit dem Vater verglichen, bis heute. Aber sie sucht den Vergleich eben auch selber. So war es auch bei unserem Gespräch gewesen. Also sie war es, die die Sprache auf den Vater gebracht hat. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, vielleicht ist es auch eine Suche nach einem Bezug zu dem Vater gewesen, der als Naturschützer eben so omnipräsent war als Vater, aber nicht so präsent.
Ich habe so hohe Erwartungen an mich selbst dadurch.
Und sie erlebt auch im Alltag als Leiterin von dieser Stiftung, die sie eben seit 10 Jahren leitet, von dem grossen Team, das sie leitet, dass immer wieder der Vergleich mit dem Vater kommt.
Sie schreiben mir Briefe, ja, ihr Vater hätte das gemacht, er hätte nicht das gemacht, er hätte das. Wieso machen sie nicht das? Und also es ist... manchmal sind so gut gemeinte Ratschläge, können sehr, sehr viel zerstören oder beziehungsweise manchmal auch.
Sie macht mal einiges nach. Sie ist jetzt auch politisch aktiv. Wie hat ihr Engagement konkret angefangen?
Im Jahr 2012, also vor rund 12 Jahren, hat sie, dort war sie wirklich noch eine völlige Polit-Outsiderin gewesen, den Abstimmungskampf für die Zweitwohnungsinitiative geleitet. Die hat ihren Vater lanciert und es ist der Familie Weber darum gegangen, die Zersiedelung zu stoppen. Also sie hat wollen, dass keine Zweitwohnungen in der Natur gebaut werden können. Und die Initiative ist mit 50,6% ganz knapp angenommen worden. Und das ist ein Triumph gewesen für sie, weil sie eben der Abstimmungskampf das erste Mal geleitet hat, aber auch, weil sie Initiativen ja generell schwer haben und Linke, und die Initiative ist klar links eigentlich zugeordnet gewesen, Landschaftsschützer ist, aber eben auch links, und bei Linke-Initiativen ist es erst recht lang schwierig gewesen, dass sie angenommen wird.
Jetzt führt sie zum zweiten Mal in ihrem Leben einen nationalen Abstimmungskampf. Diesmal geht es nicht um eine Volksinitiative, sondern um ein Referendum, und zwar ein Referendum zum Mantelerlass im neuen Stromgesetz. Bevor wir jetzt uns über die Gründe für das Engagement von Vera Weber gegen das Stromgesetz widmen, kannst du mir zuerst sagen, um was es beim Stromgesetz genau geht? Einfach so ganz kurz und knapp.
Ob es so kurz und knapp geht, weiss ich noch nicht, aber ich versuche es. Es ist ein grosses Paket mit ganz vielen Massnahmen für die Förderung von der erneuerbaren Energien in der Schweiz. Also es geht darum, dass man den Strombedarf für den nächsten Jahr ja weiter wird ausdehnen, also der wird grösser werden, auch weil wir wollen von den fossilen Energien wegkommen. Das ist ein Entscheid von der Bevölkerung. Das heisst, für das braucht es zum Beispiel Wärmepumpen und Elektroautos und die brauchen logischerweise Strom. Und gleichzeitig sollen die Atomkraftwerke früher oder später abgeschaltet werden. Erstens auch wieder, weil die Bevölkerung den Atomausstieg beschlossen hat und andererseits, weil die AKWs auch nicht ewig können laufen. Also irgendwann werden sie unsicher. Und das heisst also, das Parlament hat sich dann vorgenommen, wie können wir die erneuerbaren Energien besser fördern, ihren Ausbau fördern. Das war ein rund zweijähriger Prozess gewesen, eine riesige Gesetzesvorlage, die eben Mantelerlass heisst. Jetzt sagen wir Stromgesetz, damit es ein bisschen greifbarer ist. Und im Parlament haben sich alle Parteien von den Grünen bis zur SVP geeinigt auf ein grosses Paket. Da sind Wasserkraftprojekte drin, wo es vor allem um den Ausbau von bestehenden Wasserkraftwerken geht. Da sind Bestimmungen für die Solarkraft drin, also zum Beispiel die Pflicht, Solarpanels zu installieren auf sehr grossen Dächern. Und da sind auch Bestimmungen drin, die den Bau von Windparks erleichtern sollen, weil es aktuell bis zu 20 Jahre kann brauchen vom Projektstart, bis ein Windkraftwerk da steht, weil es so viele Einsprachen gibt und der Prozess eben so lange geht.
Um was von all diesen Projekten passt jetzt der Vera Weber nicht?
Sie fürchtet, dass könnten ganze Waldstücke oder auch einzelne aus ihrer Sicht besonders schützenswerte Bäume abgeholzt werden für die Windkraft.
Die Energiegewinnung steht jetzt grundsätzlich über den Naturschutz.
Weil die Bestimmungen, um einen Windpark leichter zu bauen, kommen dann zum Tragen, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind. Also zum Beispiel, wenn es ein Gebiet gibt, das schon erschlossen ist mit Infrastruktur, wenn es schon Strassen gibt zum Beispiel. Oder auch, wenn der Park genügend Strom liefert, damit er als Anlage von nationaler Bedeutung eingestuft wird. Also die Kriterien müssen wie erfüllt sein. Und dann kann es ein bisschen leichter werden als heute, um eben auch Bäume abholzen.
Es ist ein absoluter Hohn und ein Unsinn und absurd und grotesk, Wälder zu roden, Natur zu zerstören, um das Klima zu schützen.
Und Vera Weber will auch keine Solaranlagen in alpinen Regionen. Das ist nochmal etwas, was sie kritisiert, sondern sie sagt eigentlich, man könnte einfach auf allen Häusern und auf der ganzen bestehenden Infrastruktur bauen und das würde dann schon lange. Also wenn die alle Solaranlagen hätten, dann würde es schon lange und im Winter würde es irgendwie auch lange, weil die Batterien werden sich ja künftig verbessern. Also zusammengefasst sagt sie eigentlich auch, man darf den Klimaschutz jetzt nicht gegen den Natur- und Landschaftsschutz ausspielen, sprich, man darf nicht im Namen vom Klimaschutz Teil von der Landschaft zerstören.
Sie ist ja nicht die Einzige, die gegen das Gesetz kämpft. Auch die SVP unterstützt das Referendum. Wie nahe sind sich die Vera Weber und die SVP?
Ich glaube, sie sind sich nicht besonders nahe. Sie hat zwar eine bekannte Werbeagentur engagiert, die oft für die SVP arbeitet. Goal heisst die. Aber sie sagt, das sei Zufall gewesen. Und man muss auch sagen, ihre Stiftung führt eine separate Kampagne von der SVP. Und sie fokussiert eben voll auf den Naturschutz und auf Tiere. Und sie sagt auch klar, sie sei gegen neue AKW. Und die SVP-Spitze will ja neue AKW bauen dann künftig.
Okay. Was auch nicht ganz einfach zu begreifen ist, es sind ja recht viele grosse Umweltorganisationen für das Gesetz. Wie geht das zusammen mit dem naturschützerischen Engagement von der Vera Weber?
Also es sind eben zum Beispiel Pro Natura, der WWF oder die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, die sich im Parlament schon an dem langen Prozess beteiligt haben und die am Schluss gesagt haben, wollen wir unterstützen den Kompromiss. Weil sie natürlich gesehen haben, dass die Bürgerlichen teilweise gerne noch sehr viel weitergegangen wären. Also sie hätten gerne mehr Schaumauernerhöhungen gehabt, mehr Ausbau bei der Wasserkraft, eben zum Beispiel auch bei kleinen Gewässern. Die Linke hätten aber gleichzeitig gerne eine Pflicht für Solaranlagen auf allen Dächern gehabt. Aber das hat wie keine Mehrheit gefunden im Parlament. Sie haben also gesehen, was politisch möglich ist. Und gleichzeitig ist man ihnen schon auch entgegengekommen in gewissen Punkten. Also zum Beispiel darf man weiterhin in sogenannten Biotopen von nationaler Bedeutung, also Gebiete, die besonders schützenswert sind für die Natur, weiterhin nicht bauen. Auch wenn es sich jetzt super eignen würde, im Grunde genommen für Wind- oder Solarenergie. Und was noch dazu kommt, ist, dass die SVP jetzt ja argumentiert, man könne sich eigentlich künftig gar nicht mehr wehren gegen die vielen Windkraftprojekte. Und dort muss man schon sagen, das ist nicht richtig, weil es weiterhin Möglichkeiten für Einsprachen gibt. Es gibt auch weiterhin Möglichkeiten, dass die Standortgemeinden, die ja am nächsten dran sind an diesen Windkraftprojekten, dass die können abstimmen über solche Projekte. Aber was richtig ist, ist, dass der Prozess soll beschleunigt werden, damit es eben nicht mehr so lange Verzögerungen gibt.
Ganz allgemein gesprochen, wie würde eine Schweiz aussehen, wenn die Vera Weber sie gestalten
könnte? Ich glaube, es wäre sehr viel den Bedürfnissen der Natur untergeordnet, mal ganz grundsätzlich gesagt. Also, man würde auch eben auf eigentlich möglichst allen Gebäuden in der Stadt und auch sonst Solaranlagen installieren und eben es bräuchte grosse Batterien irgendwo, wo die ganze Energie könnte speichern könnte, dass wir auch im Winterstrom hätten. Weil sie eben sagt, sie will zwar die Wasserkraft beibehalten, die es heute schon gibt, aber sonst nicht einen grösseren Ausbau sozusagen in der Natur und auch kein AKW. Also das heisst, dort müsste man irgendwie eine Lösung finden, um das in den bestehenden Infrastrukturbereich zu machen. Und dort hat man ja bei der Solarenergie immer das grosse Problem. Wenn es im Winter keine Sonne hat, dann hat man auch keine aktuelle Stromproduktion. Und heute sind das noch sehr, sehr grosse Batterien, die es bräuchte, um dann können für die sonnenarmen Zeiten sozusagen Strom liefern.
Batterien, die es heute noch nicht gibt, oder?
Ja, genau.
Hat denn die Vera Weber die Vorschläge, gerade jetzt was Solarenergie angeht, auch bei der Ausarbeitung vom Gesetz eingebracht?
Nein, und das ist auch eigentlich die grösste Kritik von den Umweltpolitiker und Umweltpolitikerinnen an Vera Weber. Sie sagen, dass sie sich eben bei der Ausarbeitung von dem Kompromiss, wo man lange darauf hingeschafft hat, nicht eingebracht hat, aber jetzt den Kompromiss an der Urne bekämpft. Die Vera Weber sagt dazu, sie hätte neben diesen grossen Player wie dem WWF und ProNatura eh wenig zu sagen gehabt. Und sie sagt auch, es sei schon früh klar geworden, dass Natur mit dem Projekt nur könnte verlieren. Und da mache ich sie nicht mit.
Meine zwei einzigen Prioritäten ist der Natur- und der Tierschutz. Und für das stehe ich ein. Und wenn Sie in der Politik sind oder Politikerin sind im Bundeshaus, dann müssen Sie noch ganz viel andere, andere Tätigkeiten wahrnehmen.
Natur scheint ihr einfach sehr wichtig und der Austausch mit anderen Menschen ein bisschen weniger, haben wir das Gefühl.
Ja, also eben, es ist so ein bisschen die Frage, ob sie soziale Begegnungen zum Beispiel auch meidet oder ob sie ja, wie nicht dazu kommt, weil sie sich so mit Arbeit zudeckt, oder? Man muss sich das vorstellen. Die hat eigentlich 200% Jobs mit einer Leitung von so einer Stiftung und gleichzeitig einer Leitung von einem grossen Hotel. Und jetzt leitet sie auch noch einen Abstimmungskampf. Aber was ich schon irgendwie vielsagend gefunden habe, wo wir im Kanton Neuenburg gewesen sind, in dieser Region um den Windpark Provence, wo dort geplant ist, sind wir ca. 15 Minuten Auto gefahren vom letzten Dorf aus und dann sind wir dort ein gelaufen und es war so ein kleiner Weg gewesen. Dann hat der Handyempfang versagt. Und ich habe mich aufgeregt und gefunden, oh nein, es ist wieder Sunrise, oh mein Gott. Und sie hat gefunden, das ist doch eigentlich schön, dass es so einen Ort gibt, eigentlich müsste ich da hinziehen. Und ich glaube, sie hat das so ein bisschen im Scherz gesagt, aber sie hat vorher schon gesagt, wenn sie mal nicht mehr schafft, dann möchte sie in Jura ziehen oder in eine andere Region, wo noch möglichst unberührt ist, wo sie vor allem von der Natur umgeben ist. Und das beschreibt sie, glaube ich, als Person schon recht gut.
Also doch, also in dem Fall wäre sie einfach am liebsten immer gern allein.
Ja, sie hat schon gesagt, sie sei sehr gern allein. Aber gleichzeitig hat sie extrem viel Kontakt im Job, oder? Als Hoteldirektorin. Sie ist sie ständig im Austausch mit dem Personal. Sie hat auch während dem Tag immer wieder geswitcht zwischen Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Französisch ist ihre Muttersprache, muss man noch sagen. Und die Sprache hat sie alle fließend beherrscht und eben sich dann mit dem Telefon austauscht und gleichzeitig noch 15 Sachen organisiert, während sie irgendwie mit mir geredet ist und mit mir dorthin gefahren ist. Also sie hat ja dort schon Kontakt. Sie sagt einfach, sie habe kein soziales Umfeld mehr, weil sie sehr viel arbeitet. Und dazu kommt auch, dass sie ihre Mutter nach einem Hirnschlag relativ lang bei sich daheim gepflegt hat und sie auch gesagt, dass sie dort relativ viel soziale Kontakte auch verloren hat.
Wir wollen jetzt nicht fest psychologisieren, aber ein bisschen traurig ist das schon, nicht?
Also, wenn sie die Isolation auch teilweise selber ein bisschen wählt, finde ich, ist das ja gut. Ich habe einfach den Eindruck gehabt, es ist schon nicht nur das gewesen. Also das enorme Gefühl von Pflichtbewusstsein, wo sie hat, wo sie, glaube ich, eben aus der Kindheit mitgegeben bekommen hat, dass man fast alles, was man macht, das Müssen ist und dass man der Natur oder dem Erb vom Vater verpflichtet ist, das muss schon ein ziemlicher Druck sein. Und ich glaube auch, dass ihr eben relativ viel Abneigung entgegengebracht wird, weil sie in dem Abstimmungskampf schon eine Nischenposition vertritt. Es ist ja nicht das gleiche Nein, wie die SVP als grösste Partei von der Schweiz hat. Es ist ein anders begründetes Nein. Und eben im Abstimmungskampf sieht es jetzt im Moment auch so aus, als gäbe es ein klares Ja zu dem Gesetz. Also sie ist so ein bisschen eine puristische oder, wenn man es halt kritischer will, sagen, eine extreme Landschaftsschützerin. Und sie will keine noch so kleine Aufweichung vom Naturschutz akzeptieren. Auch nicht zugunsten von Massnahmen, die eben das Klima schützen können. Und ich glaube, was ein bisschen traurig ist, ist, dass eine solche Position man in einer Demokratie müsste können vertreten, ohne dass man angefeindet wird.
Und das wird sie angefeindet?
Ja, also sie hat gesagt, wo es um die Zweitwohnungsinitiative gegangen ist, dort hat sie mal zwei Patronen in ihrem Briefkasten gefunden. Und sie hat regelmässig Briefe bekommen, wo drin gestanden ist, Vera, du hast noch 6 Wochen zu leben oder noch 2 Wochen zu leben.
Und also ich habe wirklich eine Zeit lang alles vermieden, was man vermeiden konnte. Also ich bin nicht mehr an gesellschaftliche Anlässe gegangen oder irgendwo in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe mich wirklich zurückgezogen, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt mit einer Kugel erschossen werden. Also ich kann mir einen schöneren Tod vorstellen als das.
Jetzt hat sie zum Glück bis jetzt keine Drohungen bekommen in dem Abstimmungskampf, aber sie wird teilweise angefindet, angeschrien über das Telefon von Leuten, die bei ihrer Stiftung zum Beispiel anrufen.
Wenn sie alle große Umweltverbände gegen sich haben, alle Energiefirmen und Economy Suisse und Gewerbeverband und also alle, absolut alle gegen sich haben, gibt es viele Menschen, die gar nicht begreifen, wieso sie gegen so ein Stromgesetz sind. Und dann werden sie angefeindet.
Du hast gesagt, die Prognosen gehen momentan von einem Ja aus zu diesem Stromgesetz. Wie geht Vera Weber mit der absehbaren Niederlage um?
Ja, also ich glaube, sie rechnet jetzt ein bisschen damit. Man muss ja auch sagen, eben 65% Ja ist es aktuell bei den Behördenvorlagen, wo ja das ist es in der Regel so, dass sie noch gewinnen, wenn es näher auf die Abstimmung zugeht. Also es kann sogar sein, dass es am Schluss mehr als 65% Ja sind. Ich muss aber auch noch sagen, Klammerbemerkung, eben die SVP macht eine grosse Kampagne, sie macht eine grosse Kampagne, so klar ist es nicht. Aber ich denke schon, dass es für ein Jahr sollte langen. Und sie sagt, sie ist froh, wenn der Abstimmungskampf einmal vorbei ist. Also es ist im Moment wirklich ein riesiger Stress für sie, all das irgendwie nebeneinander zu managen. Ihren Job als Hoteldirektorin, als Stiftungsleiterin und den Abstimmungskampf. Und wenn sie wieder ein Minimum an Zeit für sich hat und nicht mehr so im Rampenlicht steht. Aber sie hat wie gefunden, man muss über das können abstimmen oder die Bevölkerung muss über das können abstimmen.
Also schauen Sie, das ist, ich bin nicht so eine Aktivistin, die sich an Bäume kettet oder einen Fluss färbt. Das ist nicht meine Art.
Was ist Ihre Art?
Eine besonnene, geradlinige Art, oder? Ich versuche zu überzeugen mit guten, handfesten Argumenten. Und ich versuche auch mit viel Herz dabei zu sein. Und gesunden Menschenverstand.
Und dann, irgendwo in eine schöne, unberührte Landschaft, am besten in einem weissen Gabriel von Saab.
Oder in den Wald, direkt neben dir im Hotel, vielleicht auch zu Fuß. Wer weiß?
Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge über die Vera Weber und ihr Engagement gegen das Stromgesetz, das wir am 9. Juni abstimmen. Das Board von Larissa Rein und Vera Weber würde ich sehr gerne verlinken. Diese Folge von «Apropos» hat Mirja Gabatuller produziert. Ich heiße Philipp Lohse und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.